Noch mal die letzte Folie auflegen, bitte. Genau. Vielen Dank. Ja, selten war ein Komma so wichtig wie hier, ne? In dieser Folie. Wenn das zweite Komma euch wegdenkt, dann ergibt sich eine völlig andere Aussage des Satzes. Dann sagt man Jesus, dass die Hoffnung lebt. So sagen wir, Jesus, der meine Hoffnung ist, lebt. Und liebe Gemeinde, das ist, und darum soll es heute gehen, eine Tatsachenbehauptung. Das ist nicht einfach nur Mitteilung des eigenen Glaubens, des eigenen Fürwahrhaltens, nicht nur Mitteilung irgendeiner Glaubensgewissheit oder einer Lehre, einer Dogmatik. Das ist eine Tatsachenbehauptung. Wenn wir sagen, Jesus lebt, dann sagen wir, dass wir Kontakt mit ihm aufnehmen können. Dann sagen wir, dass er da ist, dass er anwesend ist, dass das überprüft werden kann. Ja, danke. Jetzt können wir mit den anderen Folien, die ich mitgebracht habe, weitermachen. Aber das war, finde ich, der perfekte Schlusssatz, was die Lieder anbetrifft, für die Predigt. Der Andreas hat mir meine Einstiegsbemerkung vorweggenommen oder weggenommen. Ne? Christus ist auferstanden. Ich wollte euch auch mit diesem österlichen Gruß konfrontieren. Aber dann fangen wir halt gleich an mit der kurzen Vorblende, worum es heute gehen soll. Und da dachte ich mir, dass es an der Zeit wäre, sich mal mit aktuellen Neuigkeiten aus Biologie und Medizin zu beschäftigen, ein wenig über jüdisches Prozessrecht zu reden und auch über jüdische Beweisregeln um die Zeitenwende. Und so denke ich, dass für jeden was dabei ist, und der Andreas hat es ja schon kurz zusammengefasst, es wird heute eine Osterpredigt sein. Warum? Nun, auch ich habe mich nicht im Kalender geirrt. Ich sehe, dass das Jahr sich eher dem Ende zuneigt, dass eher der Herbst so langsam anbricht, als dass wir Frühsommer, Frühling hätten. Es ist mir schon klar, dass Ostern im April war. Aber ich denke, dass dieses zentrale Ereignis für unseren Glauben, und ich hoffe, dass im Laufe der Predigt klar wird, wie zentral dieses Ereignis für den Glauben ist, dass wir uns dieses zentrale Ereignis gar nicht oft genug wieder ins Gedächtnis rufen können. Das ist der wahre Kern des christlichen Glaubens. Und zum anderen habe ich mich ja in meiner vorhergehenden Predigt das letzte Mal mit der Frage beschäftigt, ob der christliche Glaube vernünftig ist oder ob wir unsere Vernunft und unseren Verstand ausschalten, gewissermaßen draußen an der Garderobe abgeben müssen, um eben diesen Glauben zu leben. Und ich hatte auch angefangen, euch darzulegen, weswegen ich für mich selbst der Überzeugung bin, dass es vernünftig und logisch ist, an Gott zu glauben und eben auch an unseren Herrn Jesus Christus. Und ich meine, liebe Gemeinde, dass es als Christ gar nicht verkehrt ist, wenn man sich mit den Argumenten beschäftigt, wenn man sich im Klaren ist, warum das so ist, wenn man im Zweifel in einem Streitgespräch, wenn man angesprochen wird, auch klar Auskunft geben kann, warum auch auf der Vernunftebene sehr vieles, alles für diesen Glauben spricht. Und so haben wir uns das letzte Mal auch mit der Frage beschäftigt, was es bedeutet zu glauben, was Glaube in diesem Kontext ist, und haben gesehen, dass es dabei um viel mehr geht, als nur irgendetwas für wahr zu halten. Dass an etwas zu glauben im Gegensatz zu steht, gerade nicht im Gegensatz dazu steht, etwas zu wissen. Dass Glaube und Wissen, Glaube und Vertrauen, Glaube ein vollständiges Vertrauen ist und eben ein Einsetzen des eigenen Lebens auf diese Glaubensgewissheit hin. Und ich hatte euch, so habe ich das letzte Mal angefangen, Argumente genannt, warum ich der Überzeugung bin, der Meinung bin, dass es Gott gibt, dass es viel wahrscheinlicher ist eben, dass ein Schöpfer existiert, als dass es keinen gibt, dass die Dinge eben aus Zufall so geworden sind, wie sie sind. Aber wir haben auch gesehen, dass die Argumentationskette noch nicht zwingend ist. Dass es überwiegend wahrscheinlich sein mag, aber dass da halt so ein letzter Punkt noch fehlt. Und deswegen sind wir dann zu dem Punkt gekommen, dass dann, wenn Gott Jesus wirklich von den Toten auferweckt hat, eben auch der zwingende Schluss möglich ist, dass Gott existiert. Denn, und das ist eben Ausweis der Göttlichkeit, Gott allein ist in der Lage, Leben zu schaffen. Nur er kann aus toter Materie Lebendiges machen. Nur er ist in der Lage, Leben in Toten wieder zu erwecken. Oder? Und es ist, wie es oft ist, oder es war, wie es oft ist, ja. Kurz nach meiner Predigt schien mich die Realität in Form von, da haben wir es, in Form von zweier Schlagzeilen, beziehungsweise zweier Nachrichten einzuholen. Und deswegen die nächste Folie, Neues aus der Wissenschaft. Und ihr habt das vielleicht in den vergangenen Wochen auch gehört. Es geht um zwei Universitäten, zum einen Yale in den USA, zum anderen Cambridge in England. Zwei gewiss führende Universitäten. Und da wurde berichtet, zum einen, dass es Forschern der Universität Yale gelungen sei, tote Schweineorgane wieder zum Leben zu erwecken. Und vor ein oder zwei Wochen kam dann noch einer obendrauf, Forschern aus Cambridge sei es gelungen, Mäuseembryonen synthetisch herzustellen. Hoppla, habe ich gedacht. Mein Argument ist in Gefahr. Bedeutet das, dass da doch nichts dran ist? Und deswegen habe ich etwas genauer hingesehen. Tatsächlich ist es so, dass die Forscher in Yale ein totes Schwein oder Organe eines toten Schweines wieder erwecken konnten, und zwar eine Stunde, nachdem es gestorben war. Aber, liebe Gemeinde, mit Auferweckung eines Toten oder eines toten Organs hat das nichts zu tun. Wenn man näher hinsieht, es ist einfach so, der Sterbeprozess wurde aufgehalten. Und deswegen konnten Zellen wieder gerettet werden. Das heißt, so spektakulär diese Entdeckung sein mag und so voraussichtlich segensreich sie auch für die Transplantationsmedizin sein mag, eine Wiederauferweckung eines Toten ist damit nicht verbunden. Es geht eben um das Unterbrechen des Sterbeprozesses an einer bestimmten Stelle. Und es geht darum, dass man länger als bisher in der Lage ist, einzelne Organe zu reanimieren und zu retten. Und bei den Mäuseembryonen ist es ähnlich. Auch da, genaues Hinsehen zeigt, dass es den Forschern eben gelungen ist, aus embryonalen Stammzellen Mäuseembryonen herzustellen. Auch das, keine Frage, spektakulär und nie dagewesen. Aber ich habe das mit meiner medizinischen und biologischen Ratgeberin besprochen und die war sehr erstaunt darüber, dass sowas überhaupt geht und hat das als enorme Leistung bezeichnet. Aber eben kein Schaffen von Leben. Es ist nicht damit zu vergleichen, dass aus Staub Leben geschaffen wird oder dass bloß ein Wort ausreicht, um Dinge entstehen zu lassen. Die Forscher haben eben einen Weg gefunden, bestimmte Informationen in diesen Stammzellen zu aktivieren und zu nutzen. Sie haben diese Informationen aber nicht geschrieben. Ihr erinnert euch an das Argument für die Frage, ob Gott existiert oder nicht, das Vorhandensein von Informationen. Und nebenbei habe ich mir dann auch gedacht, ich vermute mal, dass sich diese Forscher ziemlich auf den Schlips getreten fühlen würden, wenn wir ihnen gegenüber die Meinung vertreten würden, dass sie mit dieser Leistung gar nichts zu tun haben und dass alles eben nur ganz zufällig so hin wurde. Ich denke, wir würden den Männern und Frauen da auch ganz gewaltig Unrecht tun. Aber jedenfalls, für uns bleibt es dabei. Leben kann nur Gott geben. Nur Gott ist in der Lage, aus Totem Lebendiges zu schaffen. Nur Gott ist in der Lage, Tote aufzuerwecken. Und deswegen ist der Schluss auf Gott aus einer wirklich stattgefundenen Auferstehung möglich. Wenn also Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann muss da Gott am Werk gewesen sein. Und es geht bei dieser Frage nicht darum, ob Jesus in dir oder mir lebt. Das sind so, ich finde oft Floskeln, christliche Floskeln, die wir benutzen. Es geht nicht um die Frage, ob seine Ideen oder sein Werk noch immer lebendig sind, ob er Spuren hinterlassen hat und in seiner Kirche fortlebt. Es geht darum, ob er ganz wirklich handgreiflich aus den Toten zurückgekehrt ist ins Leben. Es geht darum, ob dies eben nur eine Glaubenswahrheit, eine Glaubensüberzeugung ist oder geschichtliche Realität. Es geht darum, ob unsere Behauptung, dass Jesus lebt, eben, wie eingangs erwähnt, eine Tatsachenbehauptung ist oder nur die Mitteilung einer Glaubensüberzeugung. Und das, liebe Gemeinde, ist für meinen Glauben existenziell. Und Paulus, habe ich festgestellt, hat das ähnlich gesehen und er hat das folgendermaßen formuliert und ich lese 1. Korinther 15, die Verse 14 bis 19 und ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung 1. Korinther 15, 14 bis 19. Und da schreibt Paulus: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann als falsche Zeugen vor Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt hat. Das kann er aber nicht getan haben, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich und er steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Liebe Gemeinde, oder kurz, wenn die Auferstehung nicht wirklich in echt stattgefunden hat, dann ist unser Glaube nichts wert. Dann ist er nicht mehr als Religion, dann ist er nicht mehr als Tradition, dann ist er nicht mehr als irgendwelche schönen Worte, die wir vor uns hin sagen, und ein Mantra, das wir vor uns hertragen. Es kommt ursächlich darauf an. Und deswegen soll es heute eben um die Frage gehen, ob wir heute noch etwas Belastbares zu dieser Frage sagen können. Ob wir möglicherweise sogar so etwas wie einen Beweis antreten können, dass Jesus auferstanden ist. Und ich meine ja. Und deswegen wollte ich euch darstellen, wie ich zu dieser Behauptung komme. Das allererste, was wir uns da vergegenwärtigen müssen, ist mal die Frage, wann gilt denn etwas als bewiesen? Was ist denn ein Beweis? Was ist denn der Inhalt dieses Wortes, dieses Begriffes Beweis? Und ich denke, dass wir da unterscheiden müssen, worüber wir reden. Naturwissenschaftler oder Mathematiker sehen etwas als bewiesen an, wenn es wiederholt werden kann. Also zum Beispiel, wenn eine mathematische Formel nachgerechnet werden kann und aufgeht. Oder wenn ein chemisches oder physikalisches Experiment wiederholt werden kann und eben die gleichen Ergebnisse liefert. Vorhersagbare Ergebnisse. Es geht da maßgeblich um die Frage der Überprüfbarkeit im Sinne einer Wiederholbarkeit. Und da liegen die Früchte, da hängen die Früchte sehr hoch. Ich habe gestern noch ein Video gesehen über eine mathematische Annahme, die seit 150 Jahren oder so von allen Mathematikern bis heute für wahr gehalten wird, die aber nicht bewiesen wird. Man geht damit um, man arbeitet damit, die ist belastbar, aber bewiesen ist sie eben noch nicht. Ja. Also die Früchte hängen da hoch. Es geht um die Nachholbarkeit, die Nachrechenbarkeit. Wenn wir diesen Maßstab aber im Bereich der Geschichtswissenschaften oder im Bereich der Rechtswissenschaft, der Rechtsanwendung auch vor Gericht, anwenden würden, dann kämen wir da nicht weit damit. Geschichtliche Ereignisse sind nicht wiederholbar. Denn wenn ihr bestimmte historische Ereignisse noch einmal in die Tat umsetzt, dann kommt damit nicht dasselbe heraus. Wenn ihr heute zum Beispiel in Prag jemanden aus dem Fenster auf einen Misthaufen werft, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr ziemliche Probleme kriegt. Ich würde aber nicht damit rechnen, dass daraus ein Krieg entsteht, der in 30 Jahren Deutschland und große Teile Mitteleuropas verwüstet. Und ebenso wenig können Gerichte bestimmte Taten wiederholen lassen. Ist der Mord an Frau Meier einmal geschehen, dann lässt sich das nicht wiederholen. Und der Umstand, dass dann eben Herr Schmidt für die Wiederholung herhalten müsste, hilft nicht, wenn es auf die Person der Frau Meier ankommt. Zum Beispiel, weil es eine Auseinandersetzung mit der Frau Meier gab. Ganz unabhängig davon, dass Herr Schmidt da wahrscheinlich nicht begeistert wäre davon. Ihr seht, in der Geschichtsforschung und in der Justiz muss eben etwas anderes als Beweis gelten als in der Naturwissenschaft. Und deswegen sprechen wir dann davon, dass etwas als bewiesen gilt, wenn es keine vernünftigen Zweifel mehr an einem Hergang gibt. Das ist bei den Historikern so, das ist bei den Juristen genauso. Wenn eben, nachdem man sich die verschiedenen Belege angeguckt hat, wenn man Dokumente ausgewertet hat, vielleicht auch Zeugen gehört oder gelesen hat, man zu dem Ergebnis kommt, dass ein Vorgang so oder so war und es keine vernünftigen Zweifel mehr gibt. Es geht also um die Frage, ob etwas zur Überzeugung des Prüfenden geschehen ist. Und auch da nochmal ein Hinweis. Vernünftige Zweifel können zum Beispiel aus dem Grund erwachsen, dass etwas gegen die Naturgesetze verstößt. Wenn einer erzählt, dass da Wasser den Berg raufgeflossen ist, dann kann der das so glaubhaft schildern, wie er will. Dem wird nicht geglaubt werden, weil es eben gegen Naturgesetze verstößt. Und liebe Gemeinde, wenn etwas gegen Naturgesetze verstößt, dann ist das die Auferstehung. Allerdings scheint es mir so zu sein, dass diese Frage in unserem Kontext anders gestellt werden muss. Denn wir klären eben die Frage, ob es einen Schöpfer geben kann. Es geht darum, ob es eine Macht gibt, die von außen in den Lauf der Natur eingreift oder nicht. Deswegen dürfen wir diese Frage nicht unter der Prämisse betrachten, dass kein Eingreifen von außen möglich ist. Und deswegen, ja, unter Berücksichtigung der Naturgesetze ist die Auferstehung vollständig unmöglich. Und wenn euch euer Nachbar an Ostern sagt, das kann überhaupt nicht funktionieren, sowas geht nicht, dann hat er schlicht recht. Die Auferstehung ist ein Verstoß gegen jedes Naturgesetz. Es gibt keine Möglichkeit, einen Toten zurückzubringen ins Leben. Wenn das aber doch geschehen sein sollte, wenn wir den Zeugen eben doch glauben, liebe Gemeinde, dann ist das der Beweis dafür, dass außerhalb der Schöpfung noch etwas existiert. Dass da noch etwas ist, dass da noch jemand ist außerhalb dieser Schöpfung. Der Schöpfer, Gott. Und deswegen ist es für die zu klärende Frage notwendig, ob wir eben den Belegen, die wir haben, vertrauen können, ob die uns überzeugen oder nicht. Sehen wir uns dieses Thema also einmal an. Es geht um drei Unterpunkte. Die erste Frage ist, hat Jesus überhaupt gelebt? Die nächste Frage ist er am Kreuz gestorben? Und dann die dritte, hat die Auferstehung stattgefunden? Und ihr werdet es vermutet haben, bereits die Behauptung, dass Jesus gelebt hat, dass es eben einen Wanderprediger in Palästina um die Zeitenwende gab, der diesen Namen trug, war und ist bestritten. Es gab Wissenschaftler, die seine Existenz auf Erden eben in das Reich der Fabeln verbannt haben. Allerdings hat die Archäologie da in den letzten Jahrzehnten Erstaunliches geleistet und inzwischen können wir an diese Frage wohl einen Haken hinmachen, dass es weitgehender Konsens ist, dass Jesus gelebt hat, dass eine Person namens Jesus gelebt hat. Spannender wird dann die Frage, ob Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da gab es auch immer und zu allen Zeiten Disput und Streit und Zweifel und auch unter Christen. Und liebe Gemeinde, es ist auch schwierig zu verstehen, dass sich Gott von seiner Kreatur töten lässt. Die Gelehrten dachten deswegen schon sehr früh über die Frage nach, wie das sein kann, und dachten auch über die Frage der Natur Jesu nach. Mit was, mit wem haben wir es da zu tun? Was ist das? Wer ist Jesus? Und es gab eine Denkschule, die davon ausging, dass es eben zwei gab, einen göttlichen Jesus und einen menschlichen. Nestorianer hat man die genannt, im Anschluss an ihren Gründer. Und die gingen von einer Zwei-Personen-Lehre aus. Und auf diese Art und Weise konnte eben der Mensch sterben und Jesus und der Gott Jesus musste nicht sterben, konnte überleben. Und diese Lehre hat Auswirkungen bis heute. Wir finden das auch heute noch, diese Ansätze, diese Meinungen in christlichen Denominationen, dass behauptet wird, der starb überhaupt nicht. Auch die Muslime zum Beispiel gehen davon aus, dass der Prophet zwar gestorben ist, aber eben nicht am Kreuz. Diese Ansicht hält sich also bis heute und wie gesagt auch unter Christen. Und diese Ansicht, dass Jesus nicht gestorben sei am Kreuz, sondern dass er nochmal davongekommen sei, wird auch damit begründet, dass sich die Legionäre vertan hätten, dass Jesus eben nicht tot, sondern nur scheintot gewesen sei. Immerhin seien die Legionäre da am Kreuz keine Ärzte gewesen, seien nicht ausgebildet gewesen, den Tod sicher festzustellen. Aber liebe Gemeinde, diese Männer mögen keine Mediziner gewesen sein. Und die mögen keine Profis darin gewesen sein, Menschen zu retten oder Verwundete zu versorgen. Aber verlasst euch drauf, in einem waren die Leute gut und Profis durch und durch, nämlich darin, Menschen zu töten. Ich würde mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Leute sehr genau wussten, wann jemand tot ist. Sie stellten dies nicht zuletzt auch mit dem Lanzenstich in die Seite sicher. Allein ein solcher Stich dürfte tödlich sein. Und liebe Gemeinde, die Legionäre hatten auch ein ureigenes Interesse daran, sicherzustellen, dass der Verurteilte tot ist. Denn wenn Legionäre damals einen davonkommen ließen, dann drohte ihnen dieselbe Strafe. Sie wollten überleben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wer anderer Ansicht ist, der sollte da meines Erachtens noch einmal gründlich drüber nachdenken und sich diese Argumente noch einmal angucken. Und nun geht es zum spannendsten Teil dieser Frage, nämlich um die Frage, ob Jesus, nachdem er tot war, auferstanden ist, ob er wirklich ins Leben zurückgekehrt ist. Und sehen wir uns mal an, was wir da an Belegen haben. Auch da sind es im Wesentlichen drei. Zum einen das leere Grab, zum anderen eben Begegnungen mit dem Auferstandenen und zum dritten die Verwandlung im Leben der Jünger. Das leere Grab und die erste Unterschrift, Frauen als Zeugen. Liebe Gemeinde, liebe Frauen in der Gemeinde, das ist nicht provokant gemeint. Das ist einfach Ausdruck der damaligen Gesellschaft und des damaligen Prozessrechts. Frauen taugten als Zeugen vor Gericht damals nicht. Sie waren nicht als rechtliche Zeugen anerkannt. Heute ist das anders. Heute ist das auch zu Recht anders, aber die Gesellschaft damals war eben, wie sie war. Und jetzt stelle ich euch die Frage, oder stellt ihr euch selbst mal die Frage, wenn ihr jemandem eine faustdicke Lüge aufbinden wollt, auf was für Zeugen würdet ihr euch denn berufen? Was für Zeugen würdet ihr euch dazu ausdenken? Ich bin eigentlich recht sicher, dass wir uns, wenn wir das vorhätten, verlässliche, gute Zeugen ausdenken würden. Leute, denen man üblicherweise vertraut und bei denen niemand auf die Idee kommen würde, dass sie nicht die Wahrheit berichten. In Deutschland ist das üblicherweise der Notar, nicht? Bei jeder Ausziehung von irgendwelchen Lottozahlen oder von irgendwelchen Losen ist der Notar dabei, der da die Richtigkeit bezeugt. Aber man würde sich keine Verbrecher, keine erwiesenen Lügner, keine Leute, denen man sowieso nicht traut, ausdenken. Aber wer sind die ersten Zeugen der Auferstehung nach dem biblischen Bericht? Es sind drei Frauen. Und das in einer Gesellschaft, in der das Zeugnis einer Frau wenig oder gar nichts galt. Der Umstand, dass sich die Berichte der Bibel über die Auferstehung eben auf Frauen beziehen, wird deswegen von Bibelforschern als starkes oder gar stärkstes Zeugnis der geschichtlichen Richtigkeit dieses Berichtes gesehen. Denn wenn ein übereifriger Gefolgsmann Jesu sich diesen Bericht ausgedacht hätte, und den Vorwurf gibt es, dann hätte er sich nie und nimmer auf das Zeugnis von Personen berufen, die eben als Zeugen im Übrigen abgelehnt werden. Ein starkes, ein fast zwingendes Indiz. Weiter die Verkündigung der Jünger in Jerusalem. Die Jünger trugen die Botschaft der Auferstehung hinaus, die behielten diese nicht für sich. Es wäre den Machthabern, es wäre dem hohen Priester, dem Sanhedrin ein leichtes gewesen, dem Volk den Leichnam Jesu zu zeigen, wenn er denn da gewesen wäre. Stattdessen, wissen wir, was tat der hohe Priester, er setzte das Gerücht in die Welt, dass der Leichnam gestohlen worden sei. Liebe Gemeinde, dies wäre nicht notwendig gewesen, wenn man die Leiche Jesu hätte vorzeigen können. Man hätte belegt, dass es die Auferstehung nicht gegeben hat. Aber eben weil genau das nicht geschehen ist, ist das ein Beleg dafür, dass der tote Körper eben weg war. Wir dürfen deswegen getrost davon ausgehen, dass das Grab am Ostermorgen und danach wirklich leer war. Aber auch das reicht nicht, die Auferstehung zu beweisen. Es gibt aber noch mehr. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Auch über die Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet die Bibel. Thomas, der zunächst zweifelte, wurde ja sprichwörtlich. Aber genau genommen, liebe Gemeinde, hat er nicht mehr getan, als wir von einem skeptischen, gründlich nachdenkenden Christen erwarten dürfen. Er hat deutlich gemacht, dass er einen kritischen und erwachsenen Glauben hat und dass er sich eben nicht einfach so von seinen Freunden etwas sagen lässt. Die Begegnung mit Jesus, die hat ihn dann überzeugt. Und Thomas war nicht der Einzige, dem Jesus begegnet ist. Johannes berichtet nur skizzenhaft, schemenhaft in Kapitel 20, Vers 30 seines Evangeliums davon. Und Paulus wird da, und jetzt sind wir wieder bei 1. Korinther 15, deutlicher. Und zwar in, wie gesagt, 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8. Und die habe ich euch mal rausgezogen. Da sind sie. Ich hoffe, man kann es von hinten lesen. Ich lese es euch aber auch vor. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir, dieser Fehlgeburt. So schreibt Paulus, 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8. Und Paulus, das wird klar in der Eingangsformulierung, macht klar, dass er hier etwas berichtet, was er selbst empfangen hat, was ihm also gesagt wurde. Liebe Gemeinde, ein Glaubensbekenntnis ist das. Wir haben es hier bei diesen paar Versen im Grunde mit dem ältesten Glaubensbekenntnis überhaupt zu tun. Das Glaubensbekenntnis, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und wurde begraben. Er wurde auferweckt und ist verschiedenen Personen erschienen. Und damit fassen diese Zeilen den Kern des christlichen Glaubens eben in Form eines Bekenntnisses zusammen. Wie gesagt, Paulus macht deutlich, dass das nicht von ihm stammt, sondern dass er diese Nachricht, dieses Bekenntnis empfangen hat und es nur weitergibt. Damit aber spielt er nicht auf die Begegnung mit dem Auferstandenen an, sondern darauf, dass er eben dieses Bekenntnis in Damaskus, aber also unmittelbar darauf, nachdem er den Auferstandenen gesehen hat, von Brüdern und Schwestern empfangen hat. Wir dürfen ja davon ausgehen, dass Paulus zwar gehört hat, wie Jesus zu ihm sprach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus deswegen in der dortigen Gemeinde in Damaskus eben nachgefragt hat, wie so etwas sein kann, ob er seinen Sinnen trauen kann. Und dort hat er dann eben dieses Bekenntnis von Brüdern und Schwestern, die das wussten, empfangen. Besonders interessant ist dieses Bekenntnis deswegen, ich habe es gesagt, weil es das älteste Glaubensbekenntnis ist, welches wir kennen. Die Ausleger sind übrigens unabhängig von der Frage, wann der Korintherbrief geschrieben wurde, sich einig, dass Paulus so um das Jahr 35 nach Christus in Damaskus war. Man liest von 32 bis 38, das ist so die Zeitspanne, die angegeben wird. Und wenn wir uns jetzt noch klar machen, dass die Kreuzigung und damit auch die Auferstehung entweder in das Jahr 30 oder 31, wenige datieren es auch nach 33, also unmittelbar wenige Jahre vorher datiert wird, dann wird klar, dass wir es in diesem Bekenntnis mit einem praktisch aktuellen Bericht über die Geschehnisse zu tun haben. Diese Unmöglichkeit, dieses Großwunder verbreitete sich in Windeseile und kam Monate, wahrscheinlich Wochen danach auch in Damaskus an. Habt ihr gehört, da soll was passiert sein? Wir haben es mit einem praktisch aktuellen Bericht über die Geschehnisse zu tun. Und deswegen wird hier auch das Argument, das wir oft hören von Skeptikern, entkräftet, dass die Auferstehung eben so nach und nach ausgedacht wurde und dass sich die Gefolgsleute Jesus das zusammenkonstruiert hätten. Und Paulus belässt es nicht einfach bei dieser Aussage, bei dieser Behauptung. Er macht seine Behauptung überprüfbar. Liebe Gemeinde, und wenn jemand etwas Belastbares sagt, dann ist eben dieses Überprüfbarmachen ein deutlicher Hinweis. Leute, die irgendeine Story in die Welt setzen, die sagen das so vor sich hin und machen es nicht überprüfbar, geben keine Quellen an, sagen, guck selber nach und so weiter, behaupten Dinge. Paulus macht es überprüfbar, Paulus macht es widerlegbar. Er weist darauf hin, dass Jesus eben mehr als 500 Brüdern erschienen ist und davon die meisten noch leben. Er fordert seine Leser also dazu auf, diese Brüder selbst zu befragen. Die Gemeinde, Zeugen sind Beweismittel. Und auf ihren Aussagen kann sich eine Überzeugung aufbauen. Bleibt die Frage, ob sich Zeugen irren können oder ob Zeugen nicht auch mal lügen. Doch, natürlich ist das so. Aber Paulus bezieht sich eben auf 500 Zeugen. Und eine Absprache unter 500 Zeugen halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Und so bleibt auch den Kritikern in diesem Zusammenhang nur noch das Argument, dass alle, die Jesus gesehen haben, einer gemeinsamen Einbildung aufgesessen sind. Eben weil man sich das sehr wünschte, gab es diese kollektive Illusion. Joe hat mir mal angedeutet, dass es sowas geben kann, wie eine kollektive Illusion. Bei 500 Leuten, ich weiß es nicht. Ich möchte nicht widersprechen, Joe, ich weiß nicht, ob es bei 500 geht. Ich halte dieses Argument für die letzte Patrone einer an sich geschlagenen Gruppe. Ja. Aber auch das ist noch nicht alles. Es gab die Verwandlung im Leben der Jünger. Nämlich die Erfahrung der Auferstehung, der Umstand, dass es eine reale Macht über den Tod gibt, hat die Jünger damals völlig verändert. Während nach der Verhaftung die Jünger geflohen sind, ihn verleugnet haben und nur Johannes bei der Kreuzigung zugegen war, änderte eben diese neue Perspektive alles. Die Jünger wurden zu mutigen Zeugen, die für ihr Zeugnis auch den Tod auf sich nahmen. Ja, jetzt kommt der Einwand, aber heute gibt es auch noch Selbstmordattentäter. Ja, stimmt, so hat es immer gegeben, bedauerlicherweise. Aber liebe Gemeinde, der Selbstmordattentäter, der glaubt nur an irgendetwas. Das habe ich auch gemacht, den Fehler. Der hält nur irgendeine Story für wahr. Ja, der weiß nicht, was los ist. Dem wird eben im Zweifel im Paradies ein besserer Platz versprochen. Dem wird vielleicht versprochen, dass es aus politischen Gründen notwendig ist und er deswegen die Morgenröte der Revolution schneller herbeiführen kann. Er weiß aber nicht, was los ist. Die Leute, die ihn in den Tod schicken, die wissen es oft. Er selbst nicht. Die Jünger damals aber wussten, was los war. Sie wussten, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben ihn selbst gesehen, sie haben den Auferstandenen gesehen. Das ist etwas völlig anderes. Wer behauptet, dass die Jünger damals mit irgendwelchen Selbstmordattentätern heute vergleichbar sind. Das sagt, die haben im vollen Wissen, dass sie irgendeinen Unfug erzählen, sich zu Tode foltern lassen. Die Gemeinde, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die haben bis zum Schluss ausgehalten und sind nur deswegen in den Tod gegangen, weil sie eben wussten, dass der Tod besiegt ist. Auch der Umstand, dass die Urgemeinde ihre Zusammenkünfte auf den Tag der Auferstehung, nämlich den Sonntag, legte, war im damaligen Judentum ein großes Ding und wurde nicht einfach so umgesetzt. Vom Schabbat geht man nicht so einfach weg als geborener und ausgebildeter Jude. Und schließlich taten die Jünger noch etwas völlig Unerhörtes unter den Juden. Sie verkündeten die Dreieinigkeit. Diese mag auch im Alten Testament angelegt sein und scheint da immer mal wieder durch. Aber dennoch, die Jünger waren eben als strenggläubige Juden erzogen. Und mit der Bekenntnis, dass Jesus Gott ist und dass es auch noch eine dritte Person der Göttlichkeit gibt, den Heiligen Geist, stellten sie sich erneut völlig außerhalb der Gesellschaft und gaben sich erneut der Verfolgung preis. Zuerst durch die Juden, die Apostelgeschichte berichtet davon, Saulus war ein großer Akteur, und später eben durch die Römer und durch alle Jahrhunderte, durch verschiedene Mächte. Nach allem können wir also aufgrund dessen, was wir ganz objektiv vor uns liegen haben, was wir anfassen, was wir überprüfen können, davon ausgehen, liebe Gemeinde, dass in diesem Gesamtbild der Schluss, dass die Auferstehung wirklich, tatsächlich, in echt, als geschichtliche Wahrheit stattgefunden hat. Es ist eben nicht nur Glaubensgewissheit, sondern geschichtliche Realität. Und damit ist diese Lücke in der Argumentationsführung, in der logischen Kette aus der letzten Predigt geschlossen. Wir können mit Paulus deswegen bezeugen, und jetzt bin ich wieder beim 1. Korinther 15, und zwar dort die Verse 20 fortfolgende. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Ah, ich hab's euch, sehe ich gerade. Kann man sehen? Ich hoffe. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Er ist der Erstling unter den Entschlafenen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Liebe Gemeinde, wir dürfen nicht nur annehmen, wir dürfen glauben, wir dürfen darauf vertrauen. Letztlich, wir dürfen auch unser Leben darauf setzen, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Und nur deswegen haben wir Hoffnung auf die eigene Auferstehung, auf das eigene Weiterleben. Das bringt Paulus da zum Ausdruck. Wie durch Adam, durch den Sündenfall, der Tod kam, kam durch die Auferstehung, durch Jesus die Rettung, kam dadurch die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, von der wir am Schluss in den Liedern gesungen haben. Amen. Ich möchte noch beten. Großer allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, hab vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr, hab Dank, dass du die Belege dafür, dass das, was wir glauben dürfen, in der Heiligen Schrift hinterlassen hast. Herr, hab Dank dafür, dass wir auch unter Einsatz der Vernunft unseren Glauben bezeugen dürfen. Dass wir uns nicht auf irgendwelche Konstruktionen einlassen müssen, Herr, sondern dass die Fundamente unseres Glaubens fest sind. Aber Herr, es reicht nicht aus, wenn das Fundament fest ist. Bitte arbeite in unseren Seelen, dass auch der Rest des Glaubensgebäudes so wird oder ist, wie du dir das vorstellst. Herr, forme uns zu deinen wahren, zu deinen eifrigen Nachfolgern. Herr, sei mit uns, geht uns voran und lass uns dir nachfolgen. Herr, lass uns erkennen, wie und wo du uns haben möchtest. Lass uns erkennen, wann es richtig ist zu reden, wann es richtig ist zu schweigen. Herr, sei mit uns, steht uns bei, um Jesu Willen. Amen.